Es gibt welche, die haben ihn einen religiösen Maler genannt, den Maler der gekreuzigten Kreatur und deren Erlösung. Aber wovon und wozu? Es gibt keine Lösung außer in der Farbe. Der Autor Ralf Dudli lässt das einen Messdiener über den Maler Chaim Soutine sagen. Soutines letzte Fahrt, so heißt der Roman, den Ralf Dudli über den weißrussisch-jüdischen Maler und Zeitgenossen von Chagall und Picasso, Chaim Soutine, geschrieben hat. Ralf Dudli ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
War Chaim Soutine ein religiöser Maler?
Ach, die Religion spielt natürlich eine Rolle durch das Faktum, dass er in einem orthodox geprägten jüdischen Städtel bei Minsk aufwuchs mit den religiösen Tabus und Verboten, gegen die er sich ja früh aufgelehnt hat. Er durfte ja zum Beispiel nicht zeichnen und malen. Man erinnere sich an das Bibelwort, du sollst dir kein Bildnis machen. Also die Darstellung von Menschen und von Tieren war durch ein religiöses Verbot belegt, das er aber übertreten musste. Er war ein Getriebener, hat schon als Kind gezeichnet, gemalt, wurde da auch von seinen Brüdern verprügelt, weil das einfach sich nicht gehörte. Er konnte aber nichts anderes und genau das interessiert mich an diesem Malerleben, dieses Getriebensein. Es ist ja nicht unbedingt eine Befreiung vom religiösen Tabu. Er hat dann später wahrscheinlich über die Hälfte seiner Bilder selber zerstört. Also ich denke, dass er auch die Scham darüber, dass er ein religiöses Verbot übertreten hat, mit sich getragen hat.
Das heißt, mit dem Malen ging bei ihm immer auch, naja, eine Art Schuldgefühl einher. Hat ihn dieses Schuldgefühl nie verlassen, kann man das so sagen?
Ja, es war natürlich ein schwieriger Charakter. Mein Roman ist nicht die Geschichte einer Selbstbefreiung von einem Tabu, sondern es ist komplex, widersprüchlich. Einerseits ist er ein Schöpfer, ein Künstler, andererseits ein Zerstörer des eigenen Werks. Es ist nichts Eindeutiges da. Man musste ihm viele Bilder geradezu entreißen, damit er sie nicht wieder zerstört hat.
Warum hat er das gemacht? Er hat die Bilder zerschnitten, er hat sie wirklich zerstört, martialisch zerstört.
Ich glaube, es war ein Gefühl des Ungenügens. Also außerhalb dieser Scham, eben ein Tabu übertreten zu haben, ist es auch ein Gefühl des ewigen Unzufriedenseins. Er war ein absoluter Künstler. Er wollte zu einer Wahrheit vordringen, die sich nur im Bild offenbaren konnte.
Soutines letzte Fahrt, das ist eine Fahrt im Leichenwagen. Wie kommt es dazu?
Soutine hat jahrzehntelang an einem Magengeschwür gelitten. Im Juli 1943 bricht dieses Magengeschwür durch. Frankreich ist besetzt. Er war als Jude untergetaucht in der Nähe des Loire-Flusses. Und er musste dringend in Paris operiert werden. Die Operation war nicht mehr aufschiebbar. Um diesen Transport möglichst unbehelligt zu überstehen, wurde er in einem Leichenwagen versteckt. Das ist eher ein Gerücht, das ist nicht belegt.
Ist das jetzt zu viel gesagt, wenn ich da auch eine mögliche Metapher auf das Leben überhaupt herauslese? Das Leben, Chaim, der Name heißt ja übersetzt Leben, das Leben fährt versteckt im Leichenwagen zur letzten Operation.
Ja, absolut, natürlich. Also es ist ja nur vordergründig eigentlich eine Malerbiografie. Es geht auch um eine Parabel, ein Gleichnis auf das menschliche Leben. Und da kam mir natürlich dieser Vorname Chaim entgegen. Es ist tatsächlich so, das Leben fährt zur finalen Operation. Aber es sollte kein düsteres oder bedrückendes Buch werden. Diese letzte Fahrt ist voller Erinnerungen an ein auch erfülltes Leben, an ein Leben voller Leidenschaften, voller Farben, voller vitaler Ereignisse.
Ein wunderbares Liebeskapitel ist auch in Ihrem Buch enthalten. Er erinnert sich an Glücksmomente, an große Glücksmomente. Ihr Roman basiert auf das Leben von Chaim Soutine, aber das Buch, das geht weit darüber hinaus. Sie lassen den Maler ja in ein weißes Paradies eintreten, in eine mysteriöse Klinik. Und die wird dann immer mehr zum Kern des Romans. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, diese Fahrt im Leichenwagen, die viel zu lange dauerte, 24 Stunden, hätte nie ausgehalten ohne wiederholte Morphingaben, die ihm seine Begleiterin, die letzte Lebensgefährtin Marie-Berthe Orange, die Ex-Frau des deutschen Malers Max Ernst, verabreichte. Und durch diese wiederholte Morphingabe fährt er in seiner Vorstellung eben in dieses weiße Paradies, wo es keine Farben gibt, wo alles weiß ist, eine Mischung zwischen Klinik und Gefängnis. Er weiß nicht genau, wo er da ankommt Und da begegnet er auch einem mysteriösen Gott in Weiß, Dr. Borg. Und da muss man übersetzen, Borg heißt auf Russisch Gott. Also er trifft da auf Gott in diesem Morphin-Delirium oder in diesem Morphin-Traum.
Da findet auch so eine Art Teufelspakt statt. Er wird geheilt, aber er darf nicht mehr malen und zeichnen. Da verfolgt ihm das, was er in der Kindheit schon erlebt hat.
Ja, in der Wirklichkeit hat er dieses Malverbot also einmal übertreten, schon in der Kindheit. In meinem Roman übertritt er es zweimal. Dieser Dr. Borg gewährt ihm die Schmerzfreiheit und die Heilung, aber er verbietet ihm noch einmal das Malen. Das heißt, dieses Verbot aus der Kindheit taucht aus dem Unbewussten wieder auf und Gott selber oder dieser Dr. Borg oder diese Parodie Gottes, wie immer man das nennen will, verbietet ihm noch einmal das Malen, aber kann wiederum nicht anders. Das ist die Schlüssigkeit dieses Malerlebens. Er hält es nicht aus in diesem weißen Paradies und beginnt in einem Heizungskeller, in einem Untergeschoss des Lebens, wie ich da schreibe, in einem Untergeschoss des Lebens, findet er Malmüll, der da abgelegt wurde, reingekippt wurde und er versucht mit diesen zerdrückten Tuben und zerschlissenen Leinwänden noch einmal zu malen. Allerdings aufgrund mehrerer Ereignisse in dieser Klinik. Er fängt nicht einfach wieder an zu malen, sondern er scheint der einzige Patient zu sein in dieser Klinik oder in diesem Gefängnis, man weiß es nicht genau. Aber er belauscht gewisse Szenen, er belauscht gewisse Gespräche, er späht gewisse Szenen, die ihn dann dazu veranlassen, doch wieder mit dem Malen anzufangen.
Und der Schmerz kommt zurück. Wer der Kindheit entkommt, darf kein Paradies erwarten. Das ist ein großer Satz am Ende Ihres Romans. Das ist auch ein Satz, der auf uns alle zutreffen könnte. Wir müssen alle der Kindheit entkommen, diesem Land, das lange zögert, bis es untergeht.
Ja, das ist ein wichtiger Satz. Es ist keine unbetrübte Selbstbefreiung zur Malerei, zum ekstatischen Leben, sondern es ist ambivalent. Es ist, nachdem er diese Kindheit überstanden hat, ist eben merkwürdigen Paradiesen, auch Montparnasse war eine Art Paradies der Malerei. Paris war die Welthauptstadt der Malerei in diesen 10er, 20er Jahren. Ist vieles entstanden, was heute wirklich als zum Grundbestand der modernen Malerei gehört. Und dahin wollte er, da ist er angekommen. Er hat versucht, seine Art der Malerei durchzusetzen gegen alle anderen Schulen, die Surrealisten.
Und auch in dieses Milieu steigen Sie in diesem Buch ein. Wir erfahren viel über die 20er Jahre aus diesem Milieu. Aber es geht auch immer wieder um Paradies, Schuld, Erlösung. Schmerz spielt eine zentrale Rolle in Ihrem Roman. Gott ist eher eine dunkle, düstere, vielleicht eher eine bleischwere Macht. Wie kann Gott das alles zulassen? Diese Frage formuliert Ihr Roman auch. Ist Ihr Buch auch ein theologisches Buch, das die Theodizee-Frage stellt?
Absolut. Und diese Theodizee-Frage kommt sogar mehrmals im Buch, manchmal versteckt, manchmal offener. Das ist eine Grundfrage dieses Buchs. Und tatsächlich gibt es diesen theologischen Strang. Das Buch hat wirklich ganz tolle Besprechungen bekommen. Ich will gar nicht undankbar sein, aber sie waren sehr oft eben auch biografistisch, das heißt auf dieses Malerleben bezogen. Diesen theologischen Strang wollte man übersehen und man dachte, ja, Dr. Borg ist einfach ein dem Morphindelirium entstandener, merkwürdiger Arzt, der in dieser Klinik auftritt. Aber es ist natürlich mehr durch seinen Namen, ja, der Name sagt viel, Borg Gott, das ist selbstverständlich auch in dieser Verschwörung der Konditorjungen. Er trifft in dieser Klinik die Kinder, die er gemalt hat und die auf seiner Seite stehen und ihn auch wieder zum Malen veranlassen. Das ist eines der Ereignisse, die ihn dazu bewegen, wieder mit dem Malen anzufangen. Weil die Kinder ermutigen ihn, das Malverbot des Dr. Borg zu übertreten und wieder zu malen.
Das ist interessant. Sie sprechen das an, dass die Rezensenten das alles biografistisch gedeutet haben. Und manchmal scheuen sich Rezensenten, da auch theologische Stränge in Büchern zu erkennen. Das habe ich bei anderen Autoren auch schon festgestellt. Woran mag das liegen?
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil dieser Maler in Deutschland doch ziemlich unbekannt ist. Außer für wirklich bei Künstlern ist er fast ein Gott. Ja, es hat eine große Wirkung gehabt auf andere Künstler. Ich wundere mich ehrlich gesagt auch, also dass man sich dann so festhält an dieser Malerbiografie, aber nicht sieht, wie viele andere tatsächlich theologische Fragen da angeschnitten sind, auch wenn sie kontrovers abgehandelt werden. Eben im Sinne immer dieser Theodizee-Frage, warum lässt Gott so viel Schmerz und Elend zu, wenn er allwissend und allmächtig sein soll. Das kommt immer wieder versteckt, diese Frage.
Die einzige Lösung ist die Farbe. Sie ist die letzte mögliche Religion, schreiben Sie am Ende Ihres Romans. Und dann heißt es aber gleich weiter, nein, ich hatte mich verschrieben, Rebellion statt Religion. Rebellion und Auferstehung des Fleisches, der Materie, heißt es auch an einer anderen Stelle. Ich wage jetzt mal eine etwas vielleicht hochtrabende Frage. Ist die Malerei eine Art Wandlung, eine Eucharistie, das Weiß der Hostie und die Farbe des Fleisches, die ihre Bedeutung ausmacht?
Ja, das ganze Buch beruht natürlich auf dem Kontrast von Weiß und Rot. Das ist außerdem auch die Farben des Magengeschwürs, des abheilenden Magengeschwürs, wie Dr. Borg dem Maler erklärt. Dieses weiße Paradies ist natürlich steril. Das Paradies ist ein weites, leeres Land, heißt es einmal. Es ist eigentlich dem Menschen feindlich. Und der Maler muss Farbe auftragen, um dem Leben zum Durchbruch zu verhelfen. Die Klinik ist auch eine Metapher für das sterile Nicht-Leben. Und der Mensch braucht Farben. Er bekommt zum Beispiel in dieser Klinik lauter Lebensmittel von weißer Farbe, also mehr Milch, Reis, Käse, Flocken, weißer Spargel und so weiter. Weiße Lebensmittel. Aber das ist eigentlich eine Tortur, wenn alles weiß ist. Und es steht auch in dem Buch, Reinheit hat ihn nie gereizt. Das heißt, das Leben ist natürlich schmutzig, farbig, unrein. Und das beruht natürlich auch auf dem alten jüdischen Gegensatz von rein und unrein, für Opfer tauglich oder makelig. Also dieser Gegensatz von Reinheit und Unreinheit ist auch einer der Kontraste dieses Lebens. Und insofern ist der Malauftrag eben auch Rebellion gegen das weiße Paradies, eine Rebellion gegen Gott. Da ist der Mensch Schöpfer und schöpft aus der Farbe des Blutes, des Gewebes.
Auferstehung des Fleisches, der Materie, die Farbe als Wollust?
Auch, natürlich gehört das dazu, wie eben die Auferstehung des Fleisches ist eine Auferstehung zum Leben und zur Vitalität, zur Sinnlichkeit. All diese Kontraste durchziehen den Roman wie Leitmotive. Ja, immer wieder dieses, mal ist es schwarz und weiß, manchmal rot und weiß. Aber rot ist immer das Gewebe, rot das Blut. Also Dr. Borg erklärt dem Maler auch mal die Funktion der roten Blutkörperchen, die ja eigentlich tote Zellen sind. Also so viel Tod ist im Leben, der Gegensatz von Leben und Tod.
Ist Chaim Soutine der Maler der geschundenen Kreatur, der Maler, der das Leben als vom Tod gezeichnet darstellt?
Ja, ich glaube, es ist eine Erinnerung an unsere Sterblichkeit. Ich spüre sehr viel Mitleid mit der geschundenen Kreatur. Sehr oft werden tote Tiere dargestellt, Fasane, Hasen, denen man das Fell schon abgezogen hat oder denen man das Fell gleich abziehen wird. Es ist die gekreuzigte Kreatur, die leidende Kreatur. Und ich spüre in diesen Bildern natürlich schon auch einen Appell zu Mitleid mit der leidenden Kreatur.
Vielen Dank, Ralf Dudli. Soutines letzte Fahrt, so heißt sein Roman, ein Buch über den rätselhaften Maler Chaim Soutine, der versucht hat, den Tod zu malen. Ein Buch voll Lebenslust und Traurigkeit, voll Farbe und Wunder. Ein Buch über unsere Sterblichkeit, das uns zugleich auf magische Weise verjüngt. Soutines letzte Fahrt ist im Waldstein Verlag Göttingen erschienen. Das Buch hat 270 Seiten und es kostet 20 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.